Puls Spezial.
Bitch, Fresse.
Warum Rap nicht politisch korrekt sein kann.
Der Autor des Artikels hat mich tatsächlich, während der Artikel noch in Entstehung war, gefragt. Das fand ich auch erstmal sehr positiv. Aber ich hatte den Eindruck, dass diese Person, die das verfasst hat, mir nicht gerecht wurde, weil sie nicht mein jetziges Tun wirklich in Bezug dazu gesetzt hat. Aber von der Grundmotivation her kann ich das vollkommen verstehen, dass man sich über homophobe Aussagen empört.
Okay, dann müssen wir jetzt kurz ein paar Sachen klären. Matthias, wer spricht da, um welchen Artikel geht's und wer hat sich da über was empört?
Sprechen tut der Kölner Rapper Retrogott und es geht um einen Artikel in der Zeitung Westfälische Nachrichten, der vor ein paar Jahren erschienen ist. Da ging es um Vorwürfe der Homophobie gegen Retrogott. Der war für ein Konzert in Münster gebucht und im Vorfeld dieses Auftritts gab es einen kleinen, ich möchte es nicht Shitstorm nennen, aber es gab doch eben Empörung darüber, dass jemand, der auf seinen frühen Songs Begriffe wie Tuntenrap in seine Lyrics einbaut, in Münster auftreten sollte.
Retrogott hat er selbst gerade gesagt, kann es verstehen, dass man sich über homophobe Aussagen empört. Finde ich eine ganz interessante Einstellung für jemanden, dem mit Auftrittsverbot gedroht wurde.
Ist auch eher ungewöhnlich für einen Rapper, da einfach zu sagen, hey, guter Punkt, danke, dass du es ansprichst. Wenn man Rapper mit Songtexten von ihnen konfrontiert, die als homophob oder frauen- oder behindertenfeindlich ausgelegt werden könnten, dann kriegt man oft eher zu hören so, mach dich mal locker.
Entspann dich.
Genau, alles nicht so gemeint, bla bla. Aber der Ton und die Richtung dieser Diskussion ändert sich langsam, habe ich gemerkt.
Pulsreporter Matthias Scherer hat sich mit Frauen- und minderheitenfeindlicher Sprache im Rap befasst und sich angeschaut, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren und ob sich die Einstellung zu dieser Thematik verändert hat. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß. Willkommen zum Puls-Spezial.
Puls.
Schön, dass ihr dran seid. Ihr hört das Puls-Spezial Bitch-Fresse, warum Hip-Hop nicht politisch korrekt sein kann. Bitch-Fresse.
Bitch-Fresse, bevor ich dir den Sack in den Mund presse. Genau, ein Zitat von Kool Savas. Lutsch meinen Schwanz kam im Jahr 2000 raus. Es war einer der ersten Deutschrap-Songs, wo sich Leute, gelinde gesagt, so ein bisschen am Kopf gekratzt haben und gesagt haben, boah, es ist schon ein bisschen krass, was dir da singt.
Noch ein Zitat aus demselben Song. Deine Braut macht auf Prüde, doch sie will es. Und ich spritze ihr ohne Kommentare in die Augen, bis sie blind ist. Oh, Alter, ey. Also ich meine, wie gesagt, ein älterer Track, aber den hat er zumindest letztes Jahr noch live gespielt. Und die Art und Weise, mit der generell über Frauen gerappt wird, ist auch 2016 immer noch oft eher so mittelzeitgemäß, ja, harmlos gesagt.
Ja, das stimmt. Also es gilt übrigens auch für englischsprachigen Rap. Also es geht nicht nur um Deutschrap, wenn wir darüber sprechen. Also Bitch und Nutte sind definitiv noch Sachen, die heutzutage gerappt werden. Genauso wie man auf kontemporären, erfolgreichen Rap-Tracks und Alben Begriffe und Formulierungen finden kann, die schwule und oder körperlich und behinderte Menschen verletzen.
Das ist ja tatsächlich das, was ich bei aller Faszination und Bewunderung für dieses Genre irgendwie immer wieder oder immer noch nicht checke. Warum benutzen Rapper diese Begriffe?
Also Beleidigung generell als Stilmittel, das hat sehr viel mit der Tradition des Battle Rap zu tun. Also MC gegen MC, die rappen gegeneinander an. Das Prinzip kennen wir, glaube ich, alle. Das Ziel ist eben, den Gegenüber lyrisch fertig zu machen. Und da funktionieren Beleidigungen halt super. Ob die jetzt politisch korrekt sind, diese Beleidigungen, das ist eine andere Frage. Der Rapper Alligator hat diesem Thema vor ein paar Jahren schon einen Song gewidmet. In diesem Song der Zensur Part 2, da vertritt Alligator die Position, dass man als Battle Rapper quasi darauf angewiesen ist, Begriffe zu benutzen, die potenziell diskriminierend sind, um damit eben dem Gegner größtmöglichen Schaden zuzufügen.
Okay, aber es gibt ja auch Leute, die gern Rap hören und es trotzdem irgendwie uncool und auch, weiß nicht, unoriginell finden, wenn in den Texten alle Hater entweder Bitches, Schwuchteln oder Spasten genannt werden.
Gibt es definitiv und es gibt auch Leute, die selber Rap machen und genau so denken. Zum Beispiel die Berliner Rapperin Suki.
Pro-Homo, Hip-Hop kann nichts dafür, die Gesellschaft verschloss schon lange diese Tür, denn der Mann gilt als Mann, wenn es verlangt, was er spürt, sich dominant verhält, niemals einander, man berührt, die Norm geht noch weiter, betrifft sogar Kleider, die Moves und die Sprache, man darf niemals scheitern, sonst heißt es ganz einfach, bist du schwul oder was?
Das ist ihr Song Pro Homo. Suki setzt sich schon seit längerem damit auseinander, was das bewirkt, wenn man in der Kunst generell und im Rap spezifisch solche Sachen sagt.
Mir geht es ja darum, zu gucken, wo passieren Verletzungen, wo passiert Gewalt auf einer sprachlichen, auf einer visuellen, auf einer imagepolitischen Ebene. Also mir ist natürlich klar, dass nicht jeder, der Counter-Strike zockt, morgen irgendwo hinrennt und 1000 Leute erschießt. Und mir ist auch klar, dass wenn man einmal irgendwie Kollegas Zuhälter-Tapes hört, nicht sofort zum Vergewaltiger wird. Aber mir tut es nicht gut. So. Und ich weiß von vielen, vielen Leuten, die auch keinen Bock darauf haben. Deswegen habe ich ein Interesse daran. Es geht nicht darum, irgendwelche Sprachverbote zu erteilen, sondern es geht darum, irgendwelche Denkbewegungen anzuregen und zu gucken, so, wer redet eigentlich über wen, in welcher Weise zu wem. Das ist der Punkt.
Wer redet bzw. rappt wie über wen? Das ist die Frage, um die es der Rapperin Suki geht und auch eine der Fragen, um die es uns heute geht. Es besteht definitiv Diskussionsbedarf, deswegen sind wir hier. Gleich geht's weiter.
Puls.
Warum Rap nicht politisch korrekt sein kann, unser Thema heute. Und ich gebe es zu, die Diskussion über den Inhalt von Rap-Texten ist so alt wie Rap selbst, also mehr als 30 Jahre mittlerweile. In den letzten paar Jahren hat es aber in den USA und auch in Deutschland immer mal wieder Shitstorms verschiedener Größe gegeben. Und zwar, weil Rapper in ihren Songs Sachen gesagt haben, die viele Leute so nicht okay fanden.
Ein Beispiel: im April diesen Jahres haben die Veranstalter eines Konzerts von Action Bronson in Washington D.C. dessen Show wieder abgeblasen. Und zwar deswegen, weil viele Leute gesagt haben, wir wollen nicht, dass ein offensichtlich sexistischer Typ in unserer Stadt auftritt. Berufen haben sie sich da auf den Song Consensual Rape von Action Bronson, in dem er davon singt, wie er eine Frau Drogen verabreicht und dann Sex mit ihr hat.
Wir schauen uns heute an, wie die Rap-Szene mit Sexismus, Homophobie und minderheitenfeindlicher Sprache generell umgeht. Pulsreporter Matthias Scherer hat sich die letzten Wochen in dieses Thema reingefuchst und gibt uns jetzt kurz einen Überblick, worum es ihm bei seiner Recherche ging.
Im Jahr 2016 ist Rap das kommerziell erfolgreichste Musikgenre der Welt. Die Alben und Videos von Künstlern wie Kanye West, Young Thug und Chance the Rapper in den USA und Casper, Bushido und Kollega in Deutschland generieren tausende von Blogschlagzeilen und nochmal tausend so viele Shares, Likes und Downloads. Das war nicht immer so. Anfang der 80er Jahre war Rap noch ein Nischengenre, das höchstens ein paar Fachkenner in den amerikanischen Großstädten gefeiert haben. Gruppen wie Run-DMC und die Beastie Boys verbuchten dann die ersten kommerziellen und kritischen Erfolge und Ende der 80er bekam Rap seinen popkulturellen Ritterschlag. Einen ersten eigenen Shitstorm.
Dürfen die das sagen?
Dürfen unsere Kids das hören?
Dürfen wir das cool finden?
Diese Fragen stellten sich Musikjournalisten, Eltern und Hip-Hop-Fans, als Gangster-Rapper N.W.A., Ice-T und Konsorten 1988 mit Drogenslang-Begriffen und sexistischen Schimpfwörtern wie Bitch und Ho um sich warfen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, damit in den Charts landeten. Seitdem ist die Relevanz von Rap als vermarktbare Musik rasant gestiegen. Als 10 Jahre später Eminem um die Ecke kam, war die Empörung nochmal lauter. Glorifizierung von Gewalt gegen Frauen wurde ihm vorgeworfen. Seine Musik wurde im US-Senat diskutiert und ein kanadischer Politiker wollte ein Eminem-Konzert in Toronto absagen lassen. In Deutschland ist kommerziell erfolgreicher Rap bis Anfang der Nullerjahre größtenteils jugendfrei gewesen. Bis eine Handvoll Berliner Jungs das Game für immer auf den Kopf stellt. Acts wie Kool Savas, Sido und Bushido machen harten, teilweise brutalen Straßenrap und fixen damit eine ganze Generation von Rap-Fans für immer an. Sie etablieren aber auch den Gebrauch von Begriffen, die viele Hörer als sexistisch, homophob und behindertenfeindlich ablehnen.
Sag mal jemand dieser Schlampe Bescheid, heute Nacht kommt die Hure mit um. Sag mal deinem Freund, es tut dir so leid, aber du wirst gleich mit gebunden.
Ich bin elitär und auf keinen Fall dein Kumpel. Berlin wird wieder hart, denn wir verkloppen jede Spruch. Jetzt halte ich meine Augen offen und laufe durch die Gegend. Such mir Frauen und schlag sie, bis sie sich nicht bewegen.
Viele Rap-Fans sagen heute, man kann Rap feiern und gleichzeitig darauf bestehen, dass keiner mehr Spast oder Schwuchtel sei. Andere sagen, politische Korrektheit ist dasselbe wie Zensur. Macht euch alle mal locker. Wer hat recht? Eins ist sicher, wir haben 2016 und die Gesellschaft und die Rap-Szene haben sich verändert.
Puls.
Puls-Reporter Matthias Scherer über den Stand der Dinge, was Political Correctness und Hip-Hop angeht. Warum viele Rapper und Rap-Fans darauf beharren, Sachen sagen zu dürfen, wo andere sagen, das geht gar nicht. Das besprechen wir gleich.
Puls.
Wir haben uns gerade ein bisschen angeschaut, wie sich der Gebrauch von potenziell diskriminierender Sprache im Rap entwickelt hat seit den 80er Jahren und sind zum Schluss gekommen, dass die Häufigkeit von Frauen- und minderheitenfeindlichen Begriffen zumindest bis so 2005 rum eher gestiegen ist. Das war so die Hochzeit von Agro-Berlin. Wir haben aber auch schon gehört, dass es in der Rap-Szene Leute gibt, die diesen Trend uncool finden.
Genau, unter anderem die Rapperin Suki. Es gibt aber auch Rap-Fans, die das anders sehen, also die das quasi okay finden, wenn Rapper Sachen sagen, die schwulenfeindlich oder frauenfeindlich oder generell diskriminierend sind. Von denen haben wir einige gefunden, als wir uns ein bisschen auf der Straße umgehört haben.
Irgendwie ist ja Musik auch freie Kunst und dann dürfen die machen, was sie wollen, denke ich.
Yeah, I think it's a kind of like a form of expressing yourself and it's okay if it's part of your music and you need to do that. Like, there's some amazing songs from Eminem, for example. I really like his music and I think it's okay how he does it.
Im Grunde darf man auf jeden Fall alles. Im Rap ist nichts verboten.
Ich finde, das macht zum Teil natürlich den Charme des Rap aus.
Ich finde das als Stilmittel okay, solange man das gut verpackt, sag ich mal. Also wenn es nur assi ist, dann ist es keine Kunst mehr, finde ich.
Es macht Teil des Charmes von Rap aus, hat da eine gerade gesagt. Ich meine, klar, das ist ja das, was viele Leute so an dieser Musik anfixt, dass im Rap eben oft sehr extreme, krasse Sachen gesagt werden.
Genau, und es kommt auch immer auf den Kontext an, in dem diese diskriminierenden Begriffe fallen. Das findet auch der Rapper Alligator.
Ich bin halt nur noch eben Rapper und mein Werkzeug sind Worte und ich brauche viele Worte und ich brauche sie alle. Und sie werden halt eingesetzt, so wie ich sie so richtig halte, dass sie eingesetzt werden. Nur wenn ich jetzt einen Song mache, dann hat der natürlich nicht den Hintergrund, irgendjemanden fertig zu machen, sondern hat meistens den Hintergrund, eine Aussage zu transportieren. Und dann würde ich mich, um diese Aussage zu tätigen, auch jederzeit wieder auf Worte einlassen, die vielleicht für manche empörend sind.
Also wenn es der Aussage des Songs dient, dann würde Alligator auch Worte benutzen, die andere als politisch inkorrekt oder diskriminierend empfinden.
In die Richtung argumentieren viele Rapper. Also Worte sind ihre Werkzeuge und da wollen sie sich eben nicht beschränken lassen. Eine andere Argumentationsebene bringt der Hip-Hop-Journalist Falk Schacht ins Spiel. Der sagt, wenn die Gesellschaft Rap als verbales Ventil für menschliche Aggressionen ansieht und akzeptiert, dann muss sie auch bestimmte Ausdrücke in Kauf nehmen.
Dazu zählt dann eben das Aggressive in einem Rap-Battle und damit auch die Sprache. Dass es so in Anführungsstrichen Kollateralschäden gibt, also sprich Minoritäten mitbeleidigt werden, die man eigentlich gar nicht vielleicht mitbeleidigen will, weil die meisten Rapper sind nicht schwulenfeindlich, die das Wort Schwuchtel benutzen. Das ist ein anderes Thema und darüber reden wir ja jetzt auch, aber generell zu sagen oder zu fordern, dass Rap weniger aggressive Sprache benutzt, das finde ich nicht richtig, finde ich, funktioniert für mich nicht. Dann ist es kein Rap mehr, dann ist es gesprochener Schlager.
Die aggressive Sprache, und dazu gehört eben auch homophobe und sexistische Sprache, das ist Bestandteil des Rap und den zu entfernen, diesen Bestandteil, das würde Rap quasi verwässern.
Sagt ja, sagt Falk Schacht. Also das ist ein Punkt, den ich nachvollziehen kann, aber dass man das als Kollateralschaden bezeichnet, wenn sich Frauen oder Minderheiten durch Songs verletzt fühlen, sehen viele Leute anders, ich vielleicht auch und ein paar davon kommen auch gleich zu Wort.
Puls.
Ihr hört Puls, genauer gesagt ein Puls-Spezial zum Thema politisch korrekte bzw. inkorrekte Sprache im Rap. An den Mikrofonen an Katrin A.K. Mittelstraß und Matthias Scherer. Wir haben gerade ein paar Stimmen aus der Rap-Szene gehört, die gesagt haben, im Rap muss man alles sagen können, auch wenn es manche Leute verletzt oder diskriminiert. Das ist ja aber nur eine Seite der Münze.
Ganz genau, sonst würden wir diese Diskussion ja gar nicht führen. Wir haben ein paar Rap-Fans gefragt, ob Künstler ihrer Meinung nach diskriminierende Begriffe benutzen dürfen. Die Leute, die Ja gesagt haben, haben für hingehört. Wir haben aber auch Rap-Fans gefunden, die eine andere Meinung haben.
Also erstmal nein natürlich, wobei es da Abstufungen gibt. Also ich finde jetzt Schlampe schlimmer zum Beispiel als Spaß. Mich schreckt es ab eher, wenn jemand krank so über jetzt, sei es Schwule, Männer, Frauen oder sonst irgendwas herzieht. Weil wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre schwul oder ich wäre eine Frau, die jetzt gerade beschimpft wird, würde ich mich beleidigt fühlen.
Ich finde es unnötig, weil es gibt auch guten Rap ohne diese Wörter.
Also in meinen Augen nein, aber ich glaube, dass die Rapper, die das, um ihr Image zu pflegen, machen, wenn sie damit groß geworden sind, dann erwarten die Fans auch, dass er das sagt.
Ja, das, was der letzte Rap-Fan da gesagt hat, also von wegen Erwartungen, das bedeutet ja, dass Rapper in ihren Songs Sachen sagen, wo sie selber vielleicht nicht unbedingt dahinter stehen, aber glauben, dass ihre Fans das wollen.
Ja, das kann es durchaus geben. Ich glaube aber, dass es generell eher so ist, dass Rapper sich mit der Zeit einfach als Menschen ändern und dann vielleicht mal entscheiden, dass sie bestimmte Begriffe einfach nicht mehr in ihren Texten benutzen wollen. Ein gutes Beispiel ist eben da zum Beispiel der Kölner Rapper Retrogott.
Ja, von dem haben wir ganz am Anfang der Sendung gehört. Das war der, wo sich die Leute über Homophobie in seinen Texten beschwert haben.
Ganz genau, wegen Songs wie diesem hier.
Klar, es gibt verschiedene Rap-Geschmäcker, doch bei Homo-Raps ziehen Hulk Hoden und ich den Stecker, klar. Es gibt verschiedene Rap-Geschmäcker, doch bei eurem schwulen Shit ziehen Hulk Hoden und ich den Stecker, klar.
Es ist der Song Radio Wecker von Retrogotts alter Gruppe Hass und Hoden, ein Song aus dem Jahr 2007 und ja, nicht gerade das, was man politisch korrekt nennt. Mittlerweile distanziert sich Retrogott aber komplett von solchen Inhalten.
Ich habe das früher gesagt und ich sage es nicht mehr, weil ich eingesehen habe für mich, dass das Menschen verletzt, dass das vielleicht oder nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall auch als eine Form von symbolischer Gewalt interpretiert werden kann, dass man damit Leuten schadet. Aber auch, dass ich selbst die Verantwortung, die man hat, wenn man oder dass ich die Implikationen vielmehr, die es hat, Kunst zu veröffentlichen, unterschätzt habe.
Ah ja, okay. Also da hat sich aber einer viele Gedanken gemacht. Merkt man schon, dass Retrogott da der so eine gewisse Wandlung durchgemacht hat.
Absolut. Und da ist er auch nicht der Einzige. Jemand wie Megalo zum Beispiel, der hat früher gerappt, dass er die Schlampe Deutschrap fickt. Das würde der so heute nicht mehr zu Papier bringen. Das hat er in einem Interview vor ein paar Jahren schon gesagt. Oder auch Elmo, das ist der Bruder von Motrip, dem Rapper, der hat letztes Jahr einen Song namens Frank Ocean rausgebracht, wo er sich damit auseinandersetzt, dass er früher Dinge über Schwule gesagt hat, die er heute bereut.
Ich hab eine Sache niemals zugegeben. Ich fand Schwule eklig, aber Lesben nicht lächerlich. Viele sind kaputt gegangen, wenn man sie aus Gruppen zwang. Jede Pause Schwuchtel nannte. Um die Zeit
in diesem Song singt er dann auch darüber, wie widersprüchlich das einfach ist, als jemand, der wie er als Kind libanesischer Eltern, der hat schon selber unter Diskriminierung gelitten und wie paradox es ist, dann eben nochmal auf andere einzutreten.
Mhm. Aber tatsächlich echt interessant. Also viele Rapper entscheiden mit der Zeit für sich selbst, dass sie keine Lust mehr haben, so diskriminierende Sachen zu sagen dann. Es verhindert aber nicht, dass ihnen diese verletzenden Begriffe, die sie mal benutzt haben, von Fans oder Aktivisten nachgetragen werden. Also Aktivisten im Sinne von, die sind vielleicht nicht unbedingt Rap-Fans, aber die hören ganz genau hin, wenn es um politische Korrektheit geht. Sprechen wir gleich drüber.
Puls, Puls.
Puls.
Ihr hört ein Puls-Spezial mit Ann-Kathrin Mittelstraße und Matthias Scherer und wir sprechen heute über den Gebrauch von politisch inkorrekter Sprache im Rap.
Am Anfang der Sendung haben wir vom Kölner Rapper Retrogott gesprochen, der vor ein paar Jahren in Münster einen Auftritt hatte, wo sich dann aber Leute dagegen ausgesprochen haben, wegen ihrer Meinung nach homophober Songtexte.
Ja, der Auftritt, der fand damals statt und außer in der Hip-Hop-Szene selber gab es eigentlich keine große Diskussionen mehr. In den USA, da gab es aber in den letzten paar Jahren einige Fälle, wo es um dasselbe Thema ging. Die Konsequenzen waren aber deutlich anders. Action Bronson wurde im März 2016 von einem Festival-Lineup in den USA gekickt. Das war ein Uni-Festival in Washington D.C. Und da war er schon gebucht, aber dann haben Studenten an den Veranstalter appelliert und gesagt, hey, jemanden, der Gewalt gegen Frauen verherrlicht und über die transsexuelle Community herzieht, den wollen wir nicht hier haben.
Da haben sie sich einmal auf den Song Consensual Rape bezogen, also zu Deutsch einvernehmliche Vergewaltigung, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Und da haben sie sich auf einen Instagram-Post berufen, wo sich Action Bronson über eine Transfrau lustig gemacht hat. Und die Veranstalter des Festivals haben diese Beschwerden sehr ernst genommen damals. Ich zitiere kurz aus ihrem Statement. Wir werden ein strukturiertes System einführen, damit wir in Zukunft Künstler, die wir einladen, besser überprüfen können.
Das ist natürlich auch immer ein bisschen ungelenk, wenn man erst einen Künstler für eine Veranstaltung bucht und dann erst merkt, der hat Sachen gesagt, die irgendwie nicht so cool sind.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also der Song, um den es bei Action Bronson ging, der ist zum Beispiel 5 Jahre alt. Genauso wie der Song, um den es bei Retrogott ging, der ja auch von diesem Konzert in Münster ausgeladen werden sollte. Der war eben auch älter, damals schon. Da kann man schon so berechtigt fragen eigentlich, wie lange man den Künstlern so Sachen halt vorhalten will.
Das setzt aber dann auch voraus, dass sich die Künstler irgendwann von diesen diskriminierenden Begriffen, die sie da benutzt haben, distanzieren.
Das stimmt. Also da müssen die Künstler auch zumindest versuchen zu zeigen, dass da eine Wandlung stattgefunden hat. Aber die Rolle von Veranstaltern bei so Fällen ist fast noch wichtiger, findet zumindest die Rapperin Suki.
Also zu sagen, der Künstler darf hier nicht spielen, ist was anderes zu sagen als, warum ladet ihr den ein? Es gab mal vor ein paar Jahren so ein Anti-Gewalt auf dem Schulhof-Konzert am Brandenburger Tor, wo Bushido aufgetreten ist. Ich dachte so, ihr seid halt ein bisschen geil. Also ihr ladet halt den Typen ein, so, also wie dumm, also was wisst ihr denn alles nicht? Dass, also weißt du, wo ich mir denke so, Bushido lädt sich da nicht selbst. Es kann auch, weiß nicht, vielleicht kauft man sich auch auf Line-Ups ein in einer bestimmten Größe, keine Ahnung, wäre mir neu. Ja. Aber dann haben ja trotzdem die Veranstalter noch die Entscheidungsgewalt darüber, wer da spielt und wer nicht spielt. So, deswegen ist irgendwie, finde ich, der Artist da rauszulassen und es müssen sich halt einfach die Booker und Veranstalter dann ein Bewusstsein raufholen. Die müssen adressiert werden, so.
Okay, ich meine, Bushido auf einer Veranstaltung gegen Schulhofgewalt, ein bisschen Panne.
Schon, ja, das finde ich auch. Also es war jetzt vielleicht ein etwas extremes Beispiel, aber wenn es um kleinere Veranstalter und Venues geht, dann kann ich das schon eher verstehen, dass man halt nicht immer hundertprozentig sicher sein kann, dass die Acts, die man bucht, irgendwann nicht mal was Diskriminierendes oder Verletzendes gesungen oder gemacht haben. Das merkt man oft eben erst, wenn einem das gespiegelt wird. Ich habe Christian Kiesler, Booker und Veranstalter im Feuerwerk in München, mal gefragt, wie er reagieren würde, wenn er mitkriegen würde, dass einer der Künstler, die er gebucht hat, was Sexistisches oder Minderheitenfeindliches gesagt oder gesungen hat.
Ich glaube, ich würde zuallererst mal googeln, nachlesen, was jetzt das Thema ist, so was genau ist passiert, wann genau ist es passiert. Dann mal gucken, hat der Künstler dazu irgendwie, gibt es Statements schon. Wenn es nichts gibt, würde ich vom Künstler tatsächlich ein Statement anfordern zu dem Thema. Und wenn es jetzt um sowas geht wie, keine Ahnung, eine Vergewaltigungsdroge und dass das irgendwie auch noch eine Verherrlichung ist, würde ich ihn wahrscheinlich auch aus meinem Line-Up rausschmeißen. Das ist immer ein bisschen kompliziert, weil es viel, viel schichtiger ist. Aber im Grunde hast du natürlich eine Verantwortung, wen du auf deiner Bühne aufstellst. Ja? Und das ist auch eine Verantwortung dafür, was du dem Publikum, das du ziehst, irgendwie vorsetzt. So.
Christian Kiesler vom Feuerwerk in München sieht es also genauso wie die Rapperin Suki. Veranstalter haben eine Verantwortung dafür zu checken, ob die Künstler, die sie einladen, diskriminierende Sprache benutzen. Und falls sie das tun, sie gegebenenfalls aus dem Line-Up wieder zu kicken.
Puls. Political Correctness in deutschem Rap ist schwer zu finden. So von meinem Gefühl her.
Die Stimme kennt man doch, das schwäbelnde.
Das schwäbelt ein bisschen, ja. Das ist Thomas D. von den Fantastischen Vier. Mit dem haben wir auch zu unserem heutigen Thema Political Correctness im Rap gesprochen. Wir haben ihn auch gefragt, wie er denn die Entwicklung von politisch unkorrekter Sprache im Deutschrap in den letzten paar Jahren sieht.
Wenn ich mir die Entwicklung von deutschsprachigem Hip-Hop anschaue, sofern ich sie verfolge und was ich so mitkriege, ist, finde ich, der Grad an politischer Unkorrektheit gleich geblieben. Er war schon immer sehr wenig vertreten, würde ich sagen.
Thomas D. von den Fantastischen Vier sagt, es gab schon immer wenig politische Korrektheit und es hat sich auch nicht geändert in den letzten paar Jahren. Wir können jetzt diese These bestätigen oder widerlegen. Wir haben nämlich für dieses Puls-Spezial eine Songtext-Datenanalyse durchgeführt. Beziehungsweise Matthias hat sich da die Mühe gemacht die letzten Wochen. Das war viel Arbeit. Du hast dir die erfolgreichsten Deutschrap-Platten der letzten 16 Jahre vorgenommen und geschaut, wie häufig da diskriminierende Begriffe vorkommen.
Genau, wir haben aus jedem Jahr die jeweils 5 Alben genommen, die sich am meisten verkauft haben, also 80 Alben insgesamt. Wir haben die Songtexte dann von der Lyrics-Plattform Genius.com runtergeladen und diese dann an die netten Menschen von Lingolab weitergeleitet. Das ist eine Software, mit der man Texte analysieren kann und mit den Daten, die wir von Lingolab bekommen haben, also im Austausch quasi, da konnten wir dann ziemlich genau untersuchen, wie häufig auf den erfolgreichen Deutschrap-Platten frauenfeindliche, homophobe, behindertenfeindliche und rassistische Begriffe gefallen sind und wie da jeweils der Trend über die Jahre hinweg aussieht.
Aber kurze Frage, nach welchen Begriffen hast du da genau gesucht dann?
Also wir haben für jede dieser 4 Kategorien so eine Wortgruppe mit jeweils um die 10 Begriffe erstellt und dann danach gesucht. Also bei frauenfeindlichen Schlagwörtern hatten wir Pussy, Bitch, Schlampe und dann so noch ein paar mehr, die ich jetzt nicht im Radio sagen möchte.
Kann man sehr kreativ sein, ne?
Das, ja, da gibt es tatsächlich einige. Also wer die ganze Liste lesen will, der kann es auf deinpuls.de machen.
Und kannst du Thomas D. jetzt recht geben? Also ist die Häufigkeit von diskriminierender Sprache gleich geblieben in den letzten Jahren?
Nein, also da gab es über die Jahre hinweg immer wieder Veränderungen. Die Häufigkeit insgesamt von diskriminierenden Begriffen hat aber seit 2005 tatsächlich tendenziell abgenommen. Parallel dazu sind Deutschrap-Alben kommerziell immer erfolgreicher geworden. Also da besteht durchaus eine Wechselwirkung.
Also je seltener man, weiß nicht, Spacke oder Tunte auf Deutschrap-Alben hört, desto eher kauft man die?
Das scheint tatsächlich der generelle Trend zu sein. Es gibt aber in diesem generellen Graph einen Ausreißer nach oben, und zwar 2013. Da gab es die höchste Anzahl von diskriminierenden Begriffen pro Album überhaupt in den letzten 16 Jahren. Und der Grund dafür war die sehr hohe Anzahl von frauenfeindlichen Begriffen auf zwei Alben. Einmal DNA von Genetik.
Ihr glaubt, ihr macht Rap, aber was ihr macht, ist leider schwul. Scheine über Schlampen, Brüder über Scheine. Ich bleib cool, solange du und deine Homes nicht übertreiben. Jeder will der King sein.
Das war einmal teilverantwortlich dafür. Auch verantwortlich dafür war Jung, Brutal und Gut aussehend 2, das Kollabo-Album von Kollega und Farid Bang.
Ey, du Schlampe, jetzt mal besser den Rang. Wie Teller, Bischer, Wurf und Banger, das ist Rapper Genozid. Ey, wenn die bitterbösen Ticker Größenstricher töten kommen, geht es Klick, Bang, Bang und du liegst. Ey, du Schlampe, jetzt mal besser den Rang. Wie Teller, Bischer, Wurf und
Banger. Ja, das ist schon krass. Also auf diesen zwei Alben waren mehr frauenfeindliche Begriffe drauf als auf den Top 5 Deutschrap-Alben in irgendeinem anderen Jahr seit 2000.
Abgefahren. Unsere Songtextanalyse zum Thema politisch inkorrekte Sprache im Rap, was Matthias sonst noch so rausgefunden hat, hören wir gleich.
Puls.
Ihr hört Puls, genauer gesagt ein Puls-Spezial zum Thema politisch inkorrekte Sprache im Rap. Und wir sind gerade mitten in der Big Data-Phase unserer Sendung. Also wir haben ja gerade die erfolgreichsten Deutsch-Rap-Alben der letzten 16 Jahre auf den Gebrauch von diskriminierenden Begriffen untersucht. Und generell kann man so ein bisschen sehen, geht die Tendenz nach unten, haben wir gesagt.
Genau, es ist aber wichtig, ein paar Dinge anzusprechen. Und zwar einmal, dass die Häufigkeit dieser diskriminierenden Begriffe, also Mongo, Bitch etc., das ist kein Indikator dafür, ob der jeweilige Künstler behinderten- oder frauen- oder schwulenfeindlich ist. Das ist ja wie im richtigen Leben auch. Also da gibt es unfassbar intolerante Menschen, die aber nie laut Schwuchtel sagen würden. Also das heißt nicht, dass sie nichts gegen Schwule haben, nur dass sie eben diesen Begriff nicht benutzen.
Genauso wie umgekehrt dann.
Ganz genau. Also das ist eine wichtige Unterscheidung. 2001 ist zum Beispiel laut unserer Studie das Jahr, in dem schwulenfeindliche Begriffe am häufigsten waren im erfolgreichen Deutschrap.
Und es schlägt ganz schön nach oben aus, dieser Graph, also laut der Statistik.
Genau, da ist eigentlich so, zack, geht's relativ steil nach oben.
Peak.
Genau, und danach geht auch die Tendenz von homophoben Begriffen im Deutschrap nach unten. Aber wenn man sich mal anschaut, was in diesem Jahr 2001 an Deutschrap-Alben so in den Charts erfolgreich war, dann merkt man, aha, da ist das Album Demo-Tape von Fettes Brot erschienen, wo unter anderem dieser Song drauf war.
Schwule Mädchen, Sondereinheit, schwule Mädchen, kein Feind sagt, schwule Mädchen, an jeder Ecke, schwule Mädchen, in deiner Stadt,
schwule Mädchen von Fettes Brot, Riesenhit, aber in keinster Weise ein homophober Song. Das Wort schwul wird in Deutschrap-Texten generell hauptsächlich in diskriminierenden Zusammenhängen benutzt. Deswegen haben wir es auch in die Analyse mit einbezogen. Aber eben nicht ausschließlich. Also es ist nicht immer, wenn jemand schwul sagt, ist es in einem negativen Sinn gemeint. Die Häufigkeit dieser Begriffe ist ein guter Indikator für die Sprache, die in Deutschland zu verschiedenen Zeitpunkten benutzt wurde. Aber eben nicht notwendigerweise für die Toleranz oder Intoleranz der Künstler, geschweige denn von der ganzen Rap-Szene.
Und gibt's noch andere Einblicke oder Ergebnisse aus dieser Studie?
Einige gibt's. Unter anderem können wir jetzt mit Daten belegen, was viele Rap-Fans eh schon vermutet hätten. Und zwar, dass die kommerzielle Hochzeit vom Agro-Berlin-Label mit einer starken Ballung von diskriminierenden Begriffen zusammenfällt. Also 2006 waren 3 Agro-Berlin-Releases in den Top 5 Deutschrap-Alben des Jahres. Also Solo-Alben jeweils von Sido und Bushido und dann einen Label-Sampler. Und in diesem Jahr sieht man bei den frauenfeindlichen, behinderten und schwulenfeindlichen Begriffen gleichzeitig einen ziemlich deutlichen Peak. Also es ist der dritthöchste überhaupt seit 2000.
Die kompletten Ergebnisse unserer Songtext-Analyse der erfolgreichsten Deutschrap-Alben der letzten 16 Jahre findet ihr übrigens wie immer liebevoll aufbereitet auf deinpuls.de. Wir haben jetzt schon sehr lange und sehr viel über politische Korrektheit im Rap gesprochen, haben uns aber bis jetzt immer galant davor gedrückt, diese These zu belegen, die wir im Titel dieser Sendung vorlegen, und zwar, warum Rap nicht politisch korrekt sein kann. Wir haben auch darüber geredet, warum manche für und gegen den Gebrauch von Begriffen sind, die diskriminierend sind und damit die Definition von politisch korrekt nicht erfüllen. Aber jetzt müssen wir doch mal langsam zum Punkt kommen. Matthias, warum kann Rap nicht politisch korrekt sein?
Das liegt daran, dass 99% von allen Personen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, diesen Begriff halt einfach komplett abgelehnt haben.
Na, super. Ich meine, damit kommst du jetzt an. Da hätten wir uns das ganze viele Gerede sparen können.
Nein, da muss ich tatsächlich widersprechen. Also das Thema diskriminierende Sprache ist ja einfach wirklich wichtig. Also gesellschaftlich und auch im Rap. Und die Begriffe politisch korrekt und inkorrekt werden da halt sehr oft benutzt, also von beiden Seiten in der Diskussion. Einfach, weil es halt simpler ist als potenziell minderheitenfeindlich oder diskriminierend, was ja die Definition davon ist. Aber der Begriff politisch korrekt oder inkorrekt, das verschleiert eben auch ein bisschen, worum es Leuten wie Suki geht.
Ich würde halt eher von Gewalt, Verletzung, Diskriminierung oder so sprechen, weil das halt, was halt auch leider schon so sozialpädagogische Begriffe sind. Also es ist schwierig tatsächlich. Es gibt einfach so die Debatte über bestimmte Songs und über bestimmte Haltungen und über bestimmte Sprachverwendung ist wie so ein Tabuspiel, weißt du, wo du irgendwie so eine Karte vor dir hast, da stehen so 10 Begriffe drauf, darfst du alle nicht sagen, weil wenn du die sagst, macht jemand Nick und du bist raus, so, ja. Also es ist so ein bisschen, es gibt auf jeden Fall, es gibt eine große Hürde irgendwie, das überhaupt zu thematisieren, dass du halt nicht irgendwie ins Leere hineinredest, sondern dass wirklich Leute dir zuhören oder sich auf bestimmte Debatten einlassen. So. Politische Korrektheit ist halt echt so mega schnarch, so hat alle rennen weg. So.
Die Rapperin Suki sagt, ja, politische Korrektheit ist halt ein Wort, wo alle gleich wegrennen und keine Lust mehr haben, diese Debatte überhaupt zu führen.
Wir hoffen, ihr schnarcht noch nicht.
Genau. Der Rapper Retrogott, der, wie wir gehört haben, auch schon Erfahrung mit der Political Correctness Lobby gemacht hat, der findet diesen Begriff auch unpassend, weil der eben andeutet, dass es eine korrekte Verhaltensweise gibt, die aber von der aktuellen politischen Situation bestimmt wird. Also in totalitären Regimes zum Beispiel könnte es politisch korrekt sein, gegen Minderheiten zu hetzen, was ja...
Im Umkehrschluss dann, ja.
Ganz genau. Und da will er als Rapper und als Mensch selber entscheiden, was geht und was nicht geht.
Politische Korrektheit ist halt, wenn du so willst, eine Automatenmoral. Das ist ja letztlich nur eine Sprachregelung. Aber für mich ist es eben nicht nur eine Sprachregelung. Wenn ich aufhöre, schwul zu sagen, im Sinne von negativ, dann tue ich das nicht aufgrund von politischer Korrektheit, sondern aufgrund von tiefergehenden Gedanken und Überzeugungen.
Politische Korrektheit als Automatenmoral, sagt Retrogott, finde ich, trifft es ganz gut. Der Begriff politische Korrektheit kommt bei Rappern also weniger gut an. Aber was heißt das jetzt für den Gebrauch von Sprache, die man als politisch unkorrekt bezeichnen könnte? Das besprechen wir gleich in unserem großen Fazit.
Puls, Puls, Puls.
Wir haben es fast geschafft. 2 Stunden haben wir mit Rappern und Experten gesprochen, haben Begriffe gehört, nach denen ich mir so ein bisschen die Ohren waschen will und haben hunderte von Deutsch-Rap-Texten analysiert, um zu versuchen zu verstehen, wie Rap mit diskriminierender Sprache umgeht und was das letztendlich vor allem aussagt. Und ich halte mal fest, Beleidigungen auf Kosten von Minderheiten haben lange Tradition im Rap, deren Gebrauch auf erfolgreichen Deutsch-Rap-Alben geht aber tendenziell zurück.
Wobei man sagen muss, dass sich Alben mit Frauenfeindlichkeit Begriffen in den Songtexten immer noch ziemlich gut verkaufen.
War ja klar.
Frauenbashing ist tatsächlich kommerziell immer noch erfolgreich. Was aber auch wichtig ist, ist, dass sich die Einstellung zum Gebrauch dieser Sprache geändert hat. Dass es Rapper und Rap-Fans gibt, die das einfach nicht mehr nur abnicken, wenn jemand was Diskriminierendes sagt. Suki ist so eine, die Rapperin aus Berlin, und sie sagt, dass das Bestehen auf einer toleranten Sprache im Rap nicht dasselbe ist wie Zensur.
Mir geht es auch wirklich nicht darum, irgendwen zu verbieten oder zu sagen, nö, du darfst jetzt nicht mehr rappen oder du darfst hier und da nicht auftreten so, oder du darfst bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Ich sage nur, ich will sie nicht sagen, und wenn ich sowas höre, will ich das kommentieren dürfen. Das zum einen, und zum anderen wäre mein Wunsch sozusagen eher die Ebene der Rezipientin, des Publikums irgendwie zu adressieren und zu sagen, ist das tatsächlich, was ihr hören wollt? Also ist das der Umstand, dass Frauen ihrer Geschichte, ihrer Gesichter, ihrer Namen, ihrer Träume, ihrer Wünsche, ihrer politischen Haltung, ihrer Identität beraubt werden, alles, was übrig bleibt, sind 3 fickbare Löcher. Ist das, was ihr hören wollt? Ist das, seid ihr cool damit? Seid ihr cool damit? Alles klar, wenn ihr es seid, dann viel Spaß damit. Sobald ihr anfangt, daran zu zweifeln, bin ich gerne am Start und führe diese Diskussion so.
Das hat sich was ganz Wichtiges, finde ich. Also, dass das auch uns als Hörer einfach betrifft. Ich meine, da muss man sich als Rap-Fan schon irgendwann mit beschäftigen, was man mit sich selbst ausmachen kann und was nicht.
Absolut. Und was man auch meiner Meinung nach im Kopf behalten sollte, ist, dass es niemandem zusteht, anderen zu diktieren, wovon sie sich jetzt bitte angegriffen oder diskriminiert zu fühlen haben. Das ist ganz, ganz dünnes Eis. Aber es zu hinterfragen, wenn man Begriffe hört, die diskriminierend sind oder die man für diskriminierend hält. Und der Dialog darüber ist bei diesem Thema einfach das Allerwichtigste. Das sagt auch der Hip-Hop-Journalist Falk Schacht.
Rap und auch die Demokratie muss Leute aushalten, die Dinge sagen, die eben nicht politisch korrekt sind. Und dann muss man darüber sprechen und versuchen, diejenigen zu überzeugen, die man damit erreichen kann. Aber was will man denn sonst machen? Also, weil der Rest wäre dann tatsächlich eine Zensur.
Ja, das ist, glaube ich, das Ding einfach. Also, dass man auch nicht immer alle erreichen kann, die anders denken. Und so eine Liste mit Begriffen irgendwo aufzuhängen, die man dann nicht mehr sagen darf, das geht halt auch nicht.
Rap muss politisch inkorrekte Inhalte aushalten, das hat gerade der Journalist Falk Schacht gesagt. Rapper müssen es aber auch aushalten, dass sie für politisch inkorrekte Inhalte kritisiert werden.
Wir Künstler sind immer schnell darin zu sagen, dass Leute sich nicht so anstellen sollen und dass Leute auch etwas verkraften können müssen. Ich denke aber, dass umgekehrt auch wir Künstler verkraften müssen, dass jemand das, was wir tun, das, was wir machen, ablehnt, dass jemand das scheiße findet oder kritisiert. Und damit müssen wir auch leben können. Wir können nicht jedem Zensur oder irgendwie sowas unterstellen, der einfach eine bestimmte Ausdrucksweise oder Inhalte ablehnt.
Diskriminierende Inhalte im Rap ablehnen ist nicht dasselbe wie Zensur. Das sagt der Rapper Retrogott, der uns in der heutigen Sendung treu begleitet hat, vom Anfang bis zum Ende. Und Ende ist auch unser Stichwort jetzt. Unser Puls-Spezial ist hiermit beendet. Falls ihr euch die Datenanalyse der Deutschrap-Songtexte anschauen wollt, schaut vorbei auf deinpuls.de. Da könnt ihr die Ergebnisse sehen von wochenlanger, höchst akkurater Arbeit. Es bedankt sich für die Aufmerksamkeit an Katrin Mittelstraß
und Matthias Scherer.
Und macht's gut und bis bald.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Oh my God.
Die New York City Radio Show.
Where does music come from? Ein Blick hinter die Kulissen des Pop. This better have my money. Wer zum Beispiel schreibt eigentlich die Songs für Rihanna?
It's not like I'm writing it down and I'm writing it out and I'm thinking about it and I'm like constructing something to give to somebody. I do it when I'm moved by somebody or I'm inspired, like Rihanna.
Wer zeigt Rock, Metal und Hardcore-Sängern, wie man richtig schreit?
They back, 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 back. It's like back, back. Basically good singing, whether it's the opera or it's heavy metal, it's the same.
Und wer mischt Bands wie Rolling Stones, Coldplay oder Grizzly Bear?
Matthias Röckel trifft die deutsche Musikerin und Songwriterin Bibi Borelli, die Lehrerin für gutturalen Gesang Melissa Cross und den Grammy-gekrönten Studiomischer Michael Brower.
Die New York City Radio Show und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls. Dieses neue Radio.